Etwas mehr als 100 Tage ist es nun her, da stieg weißer Rauch über dem Vatikan auf. Warum dieser weiß ist und was uns dies offenbarte, dazu in dieser Folge mehr. Ein herzliches Willkommen zu Malteser HRS, der Talk. Ich bin Peter C. Klein und freue mich sehr, heute über die Grenzen der Malteser in HRS hinaus zu blicken. Gemeinsam mit meinem heutigen Gast Christoph Brandt schaue ich in den Vatikan und wer unser neuer Papst ist. Und wo geht dies würdiger als in einem Kloster? Hallo Christoph, schön hier bei dir zu Besuch zu sein.
Ja, schön, dass du da bist.
Wie hast du denn, ich steige einfach mal ganz direkt ein, wie hast du denn am 8. Mai erfahren, wer unser neuer Papst ist? Wo warst du da?
Das war tatsächlich ganz spannend. Wir hatten zunächst unsere Konventsmesse in St. Bonifaz und nach der Messe merkten wir schon, es ging so eine Nervosität durch die Gemeinde und auf dem Smartphone tauchten die ersten Eilmeldungen auf, weißer Rauch über dem Vatikan. Und dann sind wir tatsächlich alle hier rüber gestürmt, haben uns vor dem Fernseher versammelt, um dann mal zu schauen, wer es denn geworden ist.
Also auch ganz klassisch über die Medien erfahren.
Ja.
Papst Leo XIV. Er heißt mit bürgerlichem Namen Robert Francis Prefrost. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Was ist über ihn bekannt? Was weißt du über ihn?
Es war ja gerade an dem Wahlabend gar nicht so viel bekannt. Ja, selbst die Vatikanexperten mussten erst mal überlegen, oh, wer ist es jetzt? Weil es keiner der heißen Kandidaten war. Er selbst war Generalprior der Augustiner, ist dann von Franziskus an die Kurie geholt worden, war Leiter einer Vatikanbehörde. Dann hört es auch schon fast auf.
Ja. Kannst du ganz kurz erklären, weil vielleicht nicht alle in den kirchlichen Themen so tief drin sind, was heißt das, was er vorher war?
Also er war der Obere des Augustinerordens tatsächlich. Also er war der weltweite Chef seines Ordens, denke ich, am besten sagen. Ja.
Okay, danke dir.
Genau. Und erst nach und nach kam dann auch sein Werdegang ans Licht, dass er zwar Amerikaner sei, aber viel auch in Südamerika, Mittelamerika gewirkt hat, was man ja auch dann bei seiner Begrüßungsrede auf dem Balkon merkte. Also seine ersten Worte waren nicht auf Englisch, was man vielleicht erwartet hätte. Und von daher war das schon eine ganz spannende Wahl, ja.
Und auch eine Überraschung tatsächlich, wenn sie ja nicht auf Englisch oder dass sie nicht auf Englisch waren.
Ja, ich glaube, viele hätten bei einem Amerikaner, also gebürtigem Amerikaner, damit gerechnet, dass er diese ersten Worte auf Amerikanisch spricht oder Englisch eben. Aber Italienisch war dabei und wenn ich es richtig in Erinnerung habe, Spanisch und eben nicht Englisch. Das war schon eine Überraschung.
Ja. Ja. Wir blicken ein kleines bisschen zurück. Am Ostermontag ist Papst Franziskus mit 88 Jahren verstorben. Er war seit 2013 das Oberhaupt der katholischen Kirche. Konntest du ihn kennenlernen persönlich?
Nein, persönlich, zumindest nicht so persönlich, dass ich sagen würde, wir hätten miteinander Worte gewechselt. Die nächste Begegnung war tatsächlich in Rom bei der letzten Wallfahrt der Malteser mit Menschen mit Behinderung. Im Prinzip der Blick aufs Papamobil. Mhm. Aber persönlich war es mir bisher nicht vergönnt und wird es jetzt ja auch nicht mehr sein.
Was hat sein Tod mit dir ganz persönlich gemacht? Gibt es da irgendwas, was dich ganz besonders berührt hat?
Ja, es war schon so dieser Moment rund um Ostern, also so die letzten Momente dieses Osterfestes, ihn nochmal auf dem Balkon zu sehen, schon zu sehen, mit welcher Mühe er letztlich ja seine letzten Worte an die Gläubigen gerichtet hat. Und dann dieser Tod am Ostermontag, der schon in einer gewissen Form überraschend kam, also natürlich bei einem so alten Menschen nicht zwingend völlig vom Himmel fällt, aber dieser tatsächliche Moment, der kam unerwartet, würde ich sagen. Und wie so oft setzt dann gerade in kirchlichen Hierarchien die Frage ein, was kommt danach? Und das war nicht absehbar. Mhm. Ja, also wie dieses Konklave verlaufen wird, wer wird der Nachfolger? Wie entwickelt sich sein Führungsstil weiter? Welche Themen wird er fortsetzen? Wo wird er neue eigene Akzente setzen? Das ist dann schon immer eine gewisse Unsicherheit.
Und findest du schon, dass es, also du hast gesagt, ja, es war nicht erwartbar und gleichzeitig was für ein, na, ich will schon sagen, was für ein Zeichen am Ostermontag zu versterben?
Auf jeden Fall. Also diese Dramatik oder dieses Drehbuch hätte man nicht besser schreiben können. Mhm. Für einen so gläubigen Menschen, der immer wieder ja auch von dieser Auferstehungshoffnung berichtet hat, daraus gelebt hat, dann am Osterfest und letztlich am Ostermontag zu versterben an diesem besonderen Festtag, wo es um Tod und vor allem um Auferstehung geht, das kann man sich, glaube ich, kaum besser ausdenken. Mhm. Ja.
Und glaubst du, sein Tod wird mit der katholischen Kirche irgendwas machen? Oder was hast du an diesem Tag, an dem Moment, zu dem Moment geglaubt?
Ich glaube, der Tod wird gar nicht so viel mit der katholischen Kirche machen. Das Leben und Wirken vorher hat viel mit der katholischen Kirche gemacht, weil er als Papst, also Franziskus, einen eigenen Stil geprägt hat. Und man wird nicht mehr ganz hinter diesen Stil zurückkommen. Wir sehen zwar, dass Papst Leo durchaus seine eigenen Akzente setzt, aber in Formen, die noch etwa bei Benedikt gang und gäbe waren, ist auch Leo nicht zurückgekehrt. Ja, also es ist durchaus schlicht geblieben, auch wenn er sicherlich einige päpstliche Elemente wieder zurückgeholt hat.
Wir haben es eben beide schon erwähnt, den weißen Rauch, also damit der Blick nach dem Tod von Franziskus. Was passiert in der katholischen Kirche? Vielleicht kannst du uns einmal kurz mitnehmen und einfach mitnehmen in die Kirchengeschichte. Was passiert, wenn ein Papst verstorben ist?
Also das Erste, was passiert, ist ja, dass formal erst einmal der Tod festgestellt wird. In einem ganz eigenen Ritus. Der Papst wird dreimal angesprochen, ob er schlafen würde. Und wenn es darauf keine Antwort gibt, dann wird am Ende tatsächlich der Tod festgestellt. Die päpstlichen Gemächer werden versiegelt. Der Fischerring wird zerstört. Und dann ist dein Pontifikat zu Ende. Und dann beginnt eine ganz interessante Phase in der Kirche, nämlich die Kardinäle, mindestens mal die Wahlberechtigten, müssen sich in Rom versammeln. Mhm. Das dauert natürlich. Ja, früher ging das viel, viel schneller. Da saßen die Kardinäle in der Regel in Rom. Das heißt, das Konklave begann auch viel schneller. Heute, wenn wirklich aus aller Welt die Kardinäle zusammenkommen müssen, dauert das schon mal ein paar Tage, bis die überhaupt da sind.
Über wie viele reden wir?
180 wahlberechtigte Kardinäle. In der Regel kann durchaus mal ein bisschen schwanken, ja. Aber ich müsste gleich nochmal die Zahl genau nachgucken, aber im Kopf habe ich 180 plus minus ein bisschen, aber die Zahl ist festgelegt und die müssen eben nach Rom kommen.
Und das Alter spielt, glaube ich, auch eine Rolle, wenn ich es richtig abgespeichert habe.
Richtig, genau. Das Wahlalter endet mit dem 80. Geburtstag. Also mit dem 80. Geburtstag ist ein Kardinal nicht mehr wahlberechtigt, nicht mehr Teil des Konklaves. Mhm. Genau, und so war es zum Beispiel, dass Timothy Radcliffe, der erst kurz vor dem Tod von Franziskus zum Kardinal erhoben wurde, der war 79, alle dachten, na gut, der wird keine Papstwahl mehr erleben. Und dann starb Franziskus eben und so hat Timothy Radcliffe noch an dem Konklave teilgenommen. Jetzt hat er seinen 80. Geburtstag gefeiert, von daher war das sein erstes und einziges Konklave.
Das heißt, die Kardinäle kommen zusammen, sagen wir mal, dauert eine Woche, sie haben sich zusammengefunden. Und wie geht es dann weiter?
Genau, die Beerdigungsfeierlichkeiten werden natürlich vorbereitet, die Beerdigung wird stattfinden. Zugleich wird aber eben auch das Konklave vorbereitet. Es gibt so ein paar Vortreffen, in denen bestimmte Dinge abgesprochen werden. Und das eigentliche Konklave, wir haben ja diesen Eröffnungsakt gesehen, die Kardinäle versammeln sich in der Sixtinischen Kapelle und die Welt wird ausgesperrt. Ja, der berühmte Satz extra omnes, also alle vor die Türen. Und dann wird die Kapelle verschlossen, bis ein neuer Papst gewählt ist. Und das kann unter Umständen dauern. Gab auch schon Phasen, wo das über Jahre hinweg dauerte.
Ah, hast du eine Jahreszahl im Kopf?
Im zufällig Kopf habe ich die Jahreszahl gerade.
Okay, also es gab es auf jeden Fall schon mal, dass es sehr, sehr lange gedauert
genau.
hat. Und das Aussperren der Öffentlichkeit ist, glaube ich, ja auch durch die Medien relativ stark gegangen, dass da auch sehr modern gearbeitet wird, also über Handy-Störsender etc., also dass da wirklich nichts nach außen trägt.
Genau, weil das ist für die Kirche an der Stelle ganz, ganz wichtig. Die Diskussionen der Kardinäle sollen nicht nach außen dringen, nicht so sehr, weil man der Öffentlichkeit nicht traut, aber weil es darum geht, für die Kirche eine gute Leitung zu finden. Mhm. Und ich glaube schon, dass die Diskussionen, die Gespräche, das Ringen der Kardinäle sehr ernsthaft, sehr aufrichtig ist. Und um dem auch einen guten Raum schaffen zu können, braucht es, glaube ich, ein Stück weit diese Abschottung nach außen. Und ja, da wird mit allem gearbeitet, was es heute braucht, inklusive der Tatsache, dass man ganz genau auf die Fensterscheiben achtet, über Vibrationen, was da alles abgegriffen werden kann und wie gut diese Kapelle mittlerweile vorbereitet werden muss, damit eben diese Vertraulichkeit gewahrt bleibt.
Und verstehe ich dich richtig, dass es auch mit das Ansinnen ist, eben keinen äußeren Einfluss reinzubringen? Also wenn eben eine Information nach draußen geht, dann natürlich eine Meinung dazu geäußert wird und das einen gewissen Effekt dann geben würde.
Genau, also es braucht letztlich beides. Ja? Nichts, das nach außen geht, aber eben auch nichts, das von außen hereingetragen wird.
Jetzt sind wir soweit, dass vielleicht eine Einigung da ist und dann steigt Rauch auf. Und der ist vielleicht nicht weiß. Was bedeutet das?
Genau, bei schwarzem Rauch ist klar, es hat keine Mehrheit gegeben. Ja, das wird mittlerweile ja ganz modern mit Zusatzstoffen gemacht, damit man möglichst sicherstellen kann, dass auf dem Petersplatz auch klar erkennbar ist, schwarzer Rauch oder weißer Rauch. Ja, und gerade wenn es eine Einigung gibt, wenn der Wahlgang erfolgreich war, dann steigt eben dieser weiße Rauch auf und auf dem Petersplatz und mittlerweile eben durch die Fernsehkameras in aller Welt wissen alle in diesem Moment, wir haben einen neuen Papst, er ist gewählt. Und ich kann mich gut an eben das letzte Konklave erinnern, dass es schon auch bei aller Unsicherheit, wer ist es geworden, irgendwie diese Grundfreude gibt, wir haben einen neuen Papst, es gibt einen neuen Menschen, der diese Aufgabe wahrnimmt, der auch diese Verantwortung trägt. Ja, es ist ja doch eine große Bürde, die man da aufgelastet bekommt.
Und würdest du sagen, dass es auch eine enorm große Aufgabe ist, genau das richtig zu machen? Also ich stelle mir gerade einfach vor, die Wahl ist erfolgreich gewesen, sie ist einstimmig gewesen. Oh, ich habe das falsche Hilfsmittel genommen. Ja, also ich stelle mir das als einen großen Druck vor, den falschen Rauch aufsteigen zu lassen.
Ich glaube, dass da die Abläufe im Vatikan so eingespielt sind und so ritualisiert sind, dass das eigentlich fast auszuschließen ist. Ja, das hat alles eine Jahrhunderte, Jahrtausende lange Tradition, um das wirklich richtig zu machen. Und ich glaube, da gibt es so viele Sicherheitsmechanismen, dass das eigentlich nicht passieren kann.
Ja. Spannende Vorstellung auf jeden Fall, wenn man die falsche Kiste dann doch nimmt für den falschen Rauch. Nun haben wir seit gut 100 Tagen den neuen Papst, einen neuen Papst. Welche Akzente hat er denn vielleicht schon für dich gesetzt?
Der eindrücklichste Akzent für mich war eigentlich gleich am ersten Abend. Er hat die Welt als neuer Papst begrüßt. Wir hatten vielleicht noch das Bild von Franziskus in Erinnerung, der wirklich auch sehr schlicht in der weißen Soutane auf die Loggia trat und erst einmal Buonasera gesagt hat und dann kam gar nicht viel mehr. Bei Leo hatten wir eigentlich von vornherein eine programmatische Rede, die er gehalten hat. Also zum einen ja, das Äußere, er hatte die Stola wieder an, er hat also von daher schon vom ersten Moment gesagt, ich bin nicht Franziskus, ich bin Leo. Aber diese Rede, mir ist da ein Aspekt sehr besonders in Erinnerung, den er vielleicht gar nicht hätte erwähnen müssen. Gleich in dieser ersten Rede, am ersten Abend, sagt er, die Frage der Synodalität wird weitergehen. Und das ist so ein spezielles Thema und das an diesem Abend in diese erste Rede einzubauen, das hat auch deutlich gemacht, selbst wenn ich hier optisch andere Akzente setze, thematisch werde ich nicht alles zurückdrehen. Das, denke ich, war schon eine sehr deutlich, sehr bewusst gesetzte thematische Äußerung, die er da wahrgenommen oder vorgenommen hat.
Wir haben beide den Namen auch jetzt schon ein paar Mal erwähnt. Leo, es ist ja nicht sein bürgerlicher Name, Robert sein bürgerlicher Name. Wie kommt es zu der Namenswahl eines neuen Papstes?
Das passiert im Zweifel spätestens in dieser Kammer der Tränen, in die der Neugewählte geführt wird. Vermutlich wird sich aber der ein oder andere Kardinal auch vor Beginn des Konklaves mal irgendwie damit beschäftigt haben, was würde ich denn wählen, wenn das Los auf mich fiele. Und ich glaube, das heißt nicht mal zwangsläufig, man will Papst werden, aber ich könnte mir gut vorstellen, dass irgendwann in der Vorbereitung des Konklaves den Kardinälen mal diese Frage durch den Kopf geht. Und die Wahl hat schon damit zu tun, welchen inhaltlichen Akzent will ich setzen. Franziskus hat mit seiner Namenswahl ganz klar gemacht, es wird um Armut gehen. Da konnte man gar nicht dran vorbei. Ja, zumal es den Namen Franziskus vorher noch bei keinem Papst gab. Da war völlig klar, er bezieht sich auf den heiligen Franziskus, Franz von Assisi, mit seiner radikalen Armut. Bei Leo ging ja dann schnell die Frage los, was hat denn seine Vorgänger programmatisch ausgemacht? Und ein großes Thema war die Sozialenzyklika des Leo des 13., sodass wir, denke ich, schon davon ausgehen können, dass gerade soziale Fragestellungen eine große Rolle bei Leo spielen werden.
Und was unterscheidet ihn konkret von seinem Vorgänger? Also hast du da was auch jetzt in diesen ersten 100 Tagen erlebt, wo du sagst, ja, das ist wirklich ein klarer Unterschied zwischen den beiden?
Das Erste, was auffällt, sind optische Dinge. Ja, also eben die päpstliche Stola, die wieder Einzug gehalten hat. Die Mozzetta, die er getragen hat, also diesen Halskragen sozusagen. Viel wichtiger finde ich aber die Art, wie er in der Öffentlichkeit wirkt. Also wir sehen einen Papst, der ähnlich wie Franziskus den Menschen sehr zugewandt ist. Also auch am ersten Abend dieses Lächeln im Gesicht. Man sah eine gewisse Anspannung, aber ein Grundlächeln. Auch bei seiner Amtseinführung, also bei der Messe, dieses Lächeln. Mir ist sehr in Erinnerung der Blick auf den Fischerring. Und man sah in seinem Gesicht irgendwie so ein, jetzt wird es ernst. Sehr menschlich, sehr zugewandt, aber in seinen Äußerungen an vielen Stellen zurückhaltender als Franziskus. Wir haben bei Franziskus ganz häufig erlebt, dass er auf Pressekonferenzen sehr spontan Dinge geäußert hat. Und der vatikanische Pressesaal hat dann tagelang damit zu tun gehabt, das irgendwie wieder einzufangen, einzusortieren. Das erleben wir bei Leo nicht. Ich glaube, die Äußerungen, die er in der Öffentlichkeit tut, sind sehr wohl überlegt. Das sind keine spontanen Schnellschüsse. Vieles davon ist meiner Meinung nach oder meiner Wahrnehmung nach gut vorbereitet. Gerade auch im Moment, wenn er sich zu Fragen des Ukraine-Konfliktes, dieses Krieges äußert, da hat er, glaube ich, sehr bewusst jeder Schnellschuss, jede unüberlegte Formulierung kann das ganze Thema unnötig verkomplizieren. Und das ist vielleicht seine Erfahrung als Chef eines weltweiten Ordens, Dinge gut vorzubereiten, bevor sie in der Öffentlichkeit landen. Das heißt ja nicht, dass ich die Diskussionen geheim halten will, aber dieser Moment, bevor Dinge in die Öffentlichkeit gehen, nochmal drüber zu schauen, ist das gut überlegt, ist das vernünftig, ist das weise, das erleben wir schon im Stil von Leo.
Und würdest du sagen, dass sein Alter da auch einen Akzent setzt? Also er ist noch keine 70, er ist 69 Jahre alt, was ja auch ein deutlicher Unterschied ist zum Wahlzeitpunkt zu seinem Vorgänger.
Das Alter spielt sicherlich eine Rolle, aber vielleicht noch mehr mit der, wie soll ich sagen, der dazugehörigen Lebenserfahrung oder Zeitaltererfahrung. Also Leo war ein Kardinal mit eigenem Ex-Profil, ja, der da selbst getwittert hat oder Nachrichten in die Welt geschickt hat. Das hatte keiner seiner Vorgänger. Also er ist, glaube ich, auch sich anders bewusst, wie moderne Medien funktionieren und kann daher anders auf Dinge reagieren. Auch Bilder, die entstehen, manchmal sehr spontan, aber ich glaube doch überlegt, etwa als er seinen Bruder nach der Amtseinführung umarmte. Formal völlig gegen das päpstliche Protokoll. Aber es zeigt, ich bleibe ja Mensch und das bleibt mein Bruder. Ja, ich glaube, das tut er sehr bewusst und weiß da, die modernen Medien vielleicht anders zu nutzen als seine Vorgänger.
Und könntest du dir vorstellen, dass das auch ein Akzent ist, der die Kirche in eine, ich bin sehr vorsichtig damit, an eine modernere Zeit führt?
Ich denke, das ist unausweichlich, ja. Also ich glaube schon, dass die Kirche ihre Verkündigung weiter darauf anpassen wird, was in modernen Zeiten notwendig ist. Es gibt Dinge, die bleiben weiter traditionell, ja, aber ich glaube schon, dass das anders genutzt werden wird. Ja, und dass dieses jüngere Alter, damit das Erleben der 2000er Jahre in einem jüngeren Alter schon dazu beitragen wird, dass dieser Papst möglicherweise die Kirche in einen moderneren Ansatz und modernere Zeiten hineinführen wird, ja.
Und würdest du sagen, der neue Papst, also Papst Leo, verändert deine Arbeit bei den Maltesern oder die Arbeit der Malteser?
Ich glaube, das ist nach 100 Tagen etwas schwer zu sagen. Ich glaube schon, dass das Zusammenspiel zwischen Vatikan und Maltesern sich wieder verändern wird. Mhm. Wenn wir so vor 3-4 Jahren denken, doch dieser sehr öffentlich ausgetragene Konflikt zwischen Maltesern und dem Vatikan, das würde man, glaube ich, unter diesem Papst so nicht mehr erleben. Ich habe so den Eindruck, er weiß schon sehr genau, dass er den Orden auch Dinge mit auf den Weg geben kann. Ich denke an die Eröffnung des Generalkapitels der Dominikaner, zu denen Papst Leo eben auch ein Grußwort gesprochen hat und gesagt hat, hört gut hin, was euch die Zeit heute sagt, überdenkt eure Strukturen und passt sie an auf das, was heute nötig ist. Ich glaube, da weiß er schon sehr gut, wo es seiner Meinung nach hingehen sollte, aber es wird sicherlich nicht mehr so öffentlich ausgetragen. Mhm. Von daher ist das schon mal eine Veränderung. Und wenn das, was wir erwarten, nämlich eine Konzentration auf soziale Themen im Pontifikat von Leo dem 14. eine Rolle spielen wird, dann wird das auch die Arbeit der Malteser prägen. Mhm. Also ich bin mal sehr gespannt auf die erste Enzyklika und was er sich da thematisch vornimmt oder vorgenommen hat, um dann zu schauen, wie das vermutlich schon auch in unsere Arbeit hineinwirken wird.
Kannst du kurz erklären, was eine Enzyklika ist?
Das ist so ein päpstliches Rundschreiben, letztlich ein programmatisches Grundsatzschreiben, mhm. das Päpste hin und wieder veröffentlichen, mhm. wo wirklich letztlich eine Programmschrift entsteht. Ganz oft zu sehr dezidierten Themen. Mhm. Franziskus hat sich zum Beispiel in einem dieser Enzykliken, also einem dieser Rundschreiben, zu Umweltschutz geäußert. Und da würde ich bei Leo durchaus ein soziales Thema erwarten.
Mhm. Wir haben über ganz viele Themen gerade schon gesprochen. Was glaubst du, was ist auf seiner To-Do-Liste noch vorhanden, wenn du einfach mal spinnen könntest oder es vielleicht auch schon gehört hast aus einer der Reden von ihm? Was ist was, was er vielleicht auch auf lange Sicht auf seiner To-Do-Liste hat?
Sicher eben, wie gesagt, das Thema Synodalität, also wie ist das Verhältnis von Rom als Zentrale der mhm. katholischen Kirche und den Diözesen, den Bistümern weltweit, wie wird sich das einspielen? Das wird ein programmatischer Punkt sein. Es wird sicherlich einige andere Themen geben, wenn man jetzt gerade das Heilige Jahr verfolgt, so das Thema Umgang der katholischen Kirche mit queeren Menschen mhm. scheint ein Thema zu sein. Papst Leo hat jetzt Vertreter dieser ersten queeren Wallfahrt in einem Heiligen Jahr zur Audienz empfangen. Ich glaube, auch das wird ein wichtiges Thema sein, um das er letztlich nicht drumherum kommen wird. Und ein großes Thema wird sein, die doch gespaltenen Strukturen der Kirche, die es auch im Pontifikat von Franziskus gab, wieder etwas zusammenzuführen. Mhm. Also weniger zu spalten klingt zu stark, aber doch versöhnender zu wirken. Und ich glaube, ein Teil dieser Schritte, die er da getan hat, auch optisch, sollte dafür sorgen, dass die Ränder wieder ein wenig näher zusammenkommen. Und das könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass das ein großer Schwerpunkt sein wird. Und die Kriegs- und Krisenherde dieser Welt scheinen ihm auch sehr am Herzen zu liegen.
Und wenn du selbst ganz persönlich dir was wünschen dürftest vom 267. Papst, also Papst Leo, was wäre das?
Ich glaube, die Themen liegen auf der Hand. Soziale Gerechtigkeit ist ein großes, großes Thema, das uns auch als Kirche beschäftigt. Mhm. Aber gerade auch der Umgang mit Menschen, die bisher am Rand stehen, eben queere Menschen, die sich sicherlich zu Recht nicht immer beheimatet fühlen in der katholischen Kirche. Aber auch viele andere Menschen, die bisher einfach am Rand stehen, die weltweit ausgegrenzt werden. Ich meine, wer heutzutage in die Nachrichten nach Amerika schaut, der sieht einen Umgang mit Menschen, die nicht aus Amerika kommen, der unfassbar erschreckend ist. Und da erwarte ich mir von Leo schon auch deutliche Positionierungen.
Vielen Dank.
Gerne.
Die katholische Kirche hat seit gut 100 Tagen ein neues Oberhaupt. Papst Leo der 14. führt die Kirche in herausfordernden Zeiten. Und wir haben es gerade schon ausgiebig besprochen, welche herausfordernden Zeiten das sind. Und danke an dich, lieber Christoph, für deine Meinung und deine Einblicke.
Sehr gerne.
Die Tage werden kürzer und im Malteser HRS der Talk geht's am 20. November mit Einblicken und Menschen aus der Region HRS weiter. Wie gewohnt gibt's die neue Folge dann überall dort, wo es Podcasts gibt und natürlich unter malteser-podcast-hrs.de. Danke fürs Einschalten und für eure Ohren. Macht's gut und tschüss.